Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Ich bin Benjamin Gräumer und heiße Sie herzlich willkommen. Der Deutsche Simeon T. ist in Ungarn zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht kam zu dem Urteil, dass T. in einer Gruppe auf Menschen eingeschlagen hat, Köpfe sind aufgeplatzt, die Opfer waren blutüberströmt. Aus Deutschland gab es aber viel Solidarität, unter anderem vom EU-Abgeordneten Martin Schirdewan von der Partei Die Linke.
Ich war gerade bei Maja T., habe Maja besucht im Gefängnis und dieser Prozess hier und diese Haft dürfte in Budapest überhaupt gar nicht stattfinden. Aber ich habe Maja hier getroffen als jemand, die nicht aufgibt, die den Kopf nicht in den Sand steckt.
Schirdewan war mehrfach in Budapest, unter anderem am Mittwoch bei der Urteilsverkündung anwesend. Wir sprechen aber mit Jan Meinka. Auch er war im Gericht vor Ort, aber er befürwortet das Urteil. Der Herausgeber der Budapester Zeitung sagt, Simeon T. hätte sich zweimal überlegen sollen, als Gast zum brutalen Gewalttäter zu werden. Außerdem geht es bei uns heute wieder um Kernfusion. Am Dienstag hat der Astrophysiker Peter Heller ein großes Versprechen bei uns in der Sendung gemacht.
Wenn wir uns jetzt hier in Deutschland anstrengen und wenn wir ausreichend Ressourcen in diesen Bereich investieren, das ist natürlich einmal Geld, aber auch eben Manpower, Köpfe, dann können wir binnen 5 Jahren einen Demonstrationsreaktor in Deutschland haben, der Nettoenergiegewinn zeigt. Und binnen 10 Jahren einen Leistungsreaktor, der am Netz hängt und Strom einspeist.
Strom aus Kernfusion bereits in 10 Jahren im Netz, Deutschland führend in der Welt. Das werden wir heute vertiefen mit dem Kerntechniker Manfred Haferburg. Heute treffen sich Vertreter der USA mit Vertretern des Irans. Donald Trump deutet an, dass dies eine letzte Chance sein könnte, bevor die Amerikaner den Iran militärisch angreifen. Worum es bei den Gesprächen geht und ob die iranische Opposition wieder hoffen darf, besprechen wir mit dem deutsch-israelischen Anwalt Nathan Gelbart in Tel Aviv. Und Flaute in der Windkraft, weil Offshore-Windparks nicht gebaut werden, fehlen dem Stromversorger NBW 1,2 Milliarden Euro. Das kommentiert Oliver Stock und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Vor knapp einem Monat hatte die Opposition im Iran große Hoffnungen. Massenproteste erschütterten das Land, Exil-Iraner in Europa und den USA diskutierten schon, wie es nach einem Sturz der aktuellen Regierung weitergehen könnte. Wochen später tritt Ernüchterung ein und Schrecken. Tausende Demonstranten sollen erschossen worden sein, Schätzungen gehen sogar in die Zehntausende. US-Präsident Donald Trump hatte den Protest ermutigt und dem Iran gedroht. Die Massaker hat er aber damit nicht verhindert. Heute treffen sich Vertreter der USA und des Irans im Oman für Gespräche. Das besprechen wir mit Nathan Gelbart, deutsch-israelischer Rechtsanwalt mit Kanzleien in Berlin und Tel Aviv. Er ist derzeit in Israel. Guten Tag, Herr Gelbart.
Guten Tag.
Unter Donald Trump gab es immer wieder Gesprächskanäle mit dem Iran. Es gab auch Treffen. Was erwarten Sie denn von dem Treffen heute im Oman?
Es gibt unterschiedliche Erwartungen, je nachdem, aus welcher Warte man das betrachtet. Die Gespräche sollten ja an für sich in Istanbul stattfinden, unter Beteiligung auch anderer arabischer Staaten. Das haben die Iraner in letzter Sekunde abgelehnt und haben darauf gedrängt, dass die Gespräche in Oman stattfinden. Dem haben die Amerikaner zugestimmt. Das ist aber nur ein Seitenspielfeld. Worum es eigentlich geht, ist der Inhalt der Gespräche, die Tagesordnung der Gespräche, über die man sich bereits schon nicht einig ist. Trotzdem sollen sie stattfinden. Die Erwartungen der Amerikaner sind auch relativ ähnlich mit den Erwartungen der Israelis. Man möchte nicht nur über das Atomprogramm sprechen und über die Beendigung der Anreicherung oder die Auslagerung des bereits angereicherten Uranmaterials, sondern man möchte auch über das horrende Arsenal von ballistischen Raketen, darunter auch Langstreckenraketen, sprechen. Die iranischen Mullahs forcieren massiv die Herstellung dieser Raketen, die ja auch geeignet sind, bei einem massiven Beschuss Israels, ein Land so groß wie Hessen, das Raketenabwehrsystem zu überwältigen. Und das ist ja in dem 12-Tage-Krieg im Juni teilweise leider auch geglückt. Also die Erwartungen gehen auch hinsichtlich des ballistischen Programms weiter. Darüber hinaus erwarten die Amerikaner, dass man auch das Thema der Houthis anspricht. Die Houthis, das sind eine schiitische Miliz, eine Rebellenmiliz im Jemen, die auch Israel angegriffen haben und auch den Handelsweg, die Schifffahrt im Golf von Aden massiv stören durch den Beschuss von Schiffen. Und auch das soll Thema sein, die Unterstützung von iranischen Proxys im Ausland, wie zum Beispiel die Hisbollah im Libanon oder auch die Hamas. Das sind die Erwartungen der Amerikaner. Die Iraner sagen, wir wollen ausschließlich und allein über das Atomprogramm sprechen.
Über das Atomprogramm, also es gab ja im Juni 2025 den US-Angriff auf das Atomprogramm und danach hat Trump gesagt, das Programm sei vollständig und restlos zerstört. Worüber will man dann sprechen, wenn es zerstört ist?
Ja, man möchte natürlich darüber sprechen, was ist mit den 450 Kilo auf 60% angereichertem Uran? Das ist dazu geeignet, in zweistelliger Höhe Atombomben herzustellen oder Atomsprengköpfe herzustellen. Darüber gibt es noch keine endgültige Erkenntnis, wo dieses Material gelandet ist. Und es gibt wohl neue nachrichtendienstliche Erkenntnisse, über die der US-Gesandte Witkoff gestern in Israel unter anderem auch vom israelischen Geheimdienstchef informiert wurde, dass die Iraner wohl ein neues Atomkraftwerk andenken und auch mit den Vorbereitungsmaßnahmen dazu begonnen haben. Und das soll auch thematisiert werden.
Als die Straßenproteste gewachsen sind, hatten die USA vergleichsweise wenig Militär in der Nähe des Irans. Die Kriegsschiffe waren ja vor Venezuela. Wie ist die militärische Situation jetzt?
Um Präsident Trump selbst zu zitieren, sagt, und das ist auch so, er hat eine Armada von Militärgerät in die Region geschickt. Nicht nur den Flugzeugträger Abraham Lincoln, sondern eben auch bestückt mit vielen F-35-Jets und mit U-Booten, die in die Region gebracht worden sind. Also man ist bereit und wir sind in einer ähnlichen Situation wie kurz vor dem 12-Tage-Krieg im Juni, wo eben die Bedrohungslage ähnlich war.
Ich habe ja zu Beginn gesagt, es gab ja schon Gespräche. Ich habe es so ein bisschen im Ungefähren gehalten, denn damals hieß es, es gäbe Gespräche. Und dann haben wir erfahren, dass die Delegationen vor Ort gar nicht aufeinander getroffen sind, sondern dass die Iraner mit den US-Amerikanern gar nicht direkt sprechen wollten. Jetzt haben wir eine Situation, die ähnlich wieder klingt, dass es Unklarheiten gibt über den Ort. Die Iraner sagen, Istanbul passt uns jetzt nicht. Und dann sagen sie, die wollen eigentlich über das Atomprogramm sprechen und nicht über ballistische Raketen. Es wirkt fast so, als wenn der Iran sich in einer Position der Stärke sieht.
Ja, das ist eben dieses Geplänkel, wo man möglichst noch das Gesicht vor der eigenen Bevölkerung wahren möchte. Aber die Iraner sind in einer ganz anderen Situation als vor dem Junikrieg. Die Iraner haben gesehen, wie stark die israelische Armee ist, wie stark die US-Streitkräfte zuschlagen können, wenn sie es wollen und dass sie dazu auch bereit sind und nicht nur darüber reden. Das iranische Regime ist auch durch die Proteste geschwächt. Die Legitimation des Regimes auch nach außen hin ist geschwächt. Man spricht von ca. 40.000 Zivilisten, die im Rahmen der Proteste quasi abgeschlachtet worden sind und das in wenigen Tagen. Das ist schon eine sehr traurige und dramatische Reifeleistung. Ich denke, dass das iranische Regime weitaus mehr unter Druck ist, als es vor dem Showdown im Juni 2025 der Fall war.
Vor Wochen gab es ja noch diese großen Hoffnungen. Jetzt, tausende Leichen später, ist da auch viel Enttäuschung. Und man könnte ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Donald Trump die Menschen auf den Straßen im Iran hat hängen lassen. Er hatte sie bestärkt und dann folgte ein Massaker.
Ja, man ist, glaube ich, nicht nur innerhalb der iranischen Opposition sehr enttäuscht, sondern auch hier in Israel ist man sehr enttäuscht. Man fiebert und leidet mit den iranischen Zivilisten mit. Donald Trump hat ausdrücklich erklärt, macht weiter, wir sind auf dem Weg. Hilfe ist auf dem Weg, verlasst euch auf uns. Ja, leider kam es etwas anders und die Hoffnung ist natürlich, dass die Amerikaner die iranische Zivilbevölkerung, die sehr mutig auf die Straße gegangen sind und das in einem gewissen Umfang auch weiterhin noch tun, nicht ein zweites Mal im Stich gelassen werden.
Man könnte Parallelen zu Venezuela ziehen. Also da gibt es ja die Befürchtung, dass die USA diesen Maduro-Schlag durchgeführt haben, jetzt aber quasi mit den gleichen Maduro-Leuten einen Partner haben, mit dem man besser verhandeln kann, mit dem man besser Rohstoffgeschäfte abschließen kann, wo US-Firmen besser gestellt werden und der auch nicht mehr klar auf der Seite Russlands oder Chinas steht. Aber die Elite bleibt an der Macht und die Bevölkerung bleibt ohnmächtig. Im schlimmsten Fall wäre sowas ja dann auch im Iran möglich. Man trifft sich jetzt, man verhandelt, man findet dann doch eine Lösung am Verhandlungstisch, aber für die Bevölkerung bleibt es am Ende dasselbe wie vorher.
Sie haben vollkommen recht. Alles andere als ein Sturz des Mullah-Regimes kann keine Erleichterung der Situation bewirken. Man kann nur die Situation in Venezuela nicht mit der Situation im Iran vergleichen. Venezuela ist nicht massiv hochgerüstet wie der Iran. Die Bevölkerung im Iran ist ganz klar gegen das Regime und geht auf die Straße. In Venezuela ist das ähnlich auch passiert, aber man hat einfach den Regierungschef ausgetauscht und damit für Ruhe gesorgt. Das wird im Iran so leicht nicht möglich sein. Man ist hochgerüstet bis auf die Zähne. Man hat tiefe Bunker, in denen sich die Mullahs verstecken, wenn sie überhaupt noch im Lande sind. Das weiß man auch zumindest alle betreffend nicht ganz genau. Man kann das also nicht eins zu eins vergleichen mit der Situation in Venezuela.
Dann hören wir, dass auch die territorialen Begebenheiten im Iran andere sind. Also wegen Gebirgsketten ist es gar nicht so einfach, da Militärschläge durchzuführen. Und Revolutionsgarden sitzen da noch fest am Ruder. Es gibt eine richtige Staatsstruktur, die auf Tausenden und Abertausenden Funktionären aufbaut. Also selbst wenn man die Führung dann wegputschen würde oder außer Landes bringen würde, wäre das System noch da. Und das System ist stark, unabhängig davon, wie die Bevölkerung darüber denkt.
Ja, wenn die Mullahs aber so geschwächt werden, zum Beispiel durch massive Luftangriffe auf institutionelle Einrichtungen der Revolutionsgarden, dann ist die Spekulation auf Seiten der Amerikaner, dass die Bevölkerung wieder auf die Straße geht und den Rest des Jobs erledigt. Denn wir sind uns einig darüber, mit Luftangriffen kann man das Regime so einfach nicht zu Fall bringen. Man kann aber die Voraussetzungen dafür verbessern und optimieren, dass eben die mutigen iranischen Zivilisten den Rest erledigen. Aber alleine mit Luftangriffen wird das nicht zu machen sein. Und das Entsenden von Bodentruppen ist natürlich illusionär. Das wird definitiv nicht passieren.
Gibt es bei Ihnen in Israel auch die Denke zu sagen, wir kennen diese Regierung, mit der wir jetzt da zu tun haben, die lebt in erklärter Feindschaft zu uns, aber wir haben die auch ausgekundschaftet. Wir wissen, was von denen zu erwarten ist und wie wir die bekämpfen müssen. Wir wissen aber nicht, was dann in 5 Jahren kommt, wenn diese Regierung abgesetzt wird. Also dass man diese Stabilität in Feindschaft lieber hat als eine ungewisse Zukunft.
Spätestens in 2 Jahren, wenn Neuwahlen in den Vereinigten Staaten anstehen, wird man sich im Iran daran nicht mehr gebunden fühlen, in der Hoffnung, dass eine demokratische Regierung die republikanische Regierung von Donald Trump ablösen wird.
Wie viel Intelligence der Israelis ist jetzt im Iran? Also wie stark ist der Geheimdienst dort? Wie unterstützt man die Opposition finanziell oder mit Ressourcen?
Ich kann nur reflektieren, was im Juni 2025 der Fall war. Dort haben wir gesehen, dass viele strategische und logistische Ziele vom Iran selbst aus angegriffen worden sind. Das heißt, dass es Zuarbeiter, Mitkämpfer vor Ort gab, ob das jetzt Israelis waren oder eben Oppositionsmitglieder aus dem Iran, die da mitgewirkt haben. Es ist zu erwarten, dass, wenn es zu einem Militärschlag kommt, dieselben Kräfte auch diesmal wieder erneut aktiviert werden und dass da eine bestimmte Struktur aufgebaut worden ist, ist ersichtlich und dass man dann von allen Seiten, auch von dem Iran selbst aus, logistische Ziele im Iran angreifen wird. Dass es sich jetzt um Mitglieder der Regierung handelt oder um hohe Generäle. Der Navy-Kommandeur der iranischen Streitkräfte ist letzte Woche bei einer ominösen Explosion zu Tode gekommen. Also man ist schon noch vor Ort und ich denke, dass man zumindest in dem Umfang, wie wir es im Juni 2025 gesehen haben, auch falls es jetzt zu einem Konflikt kommen sollte, einem militärischen Konflikt, von einer entsprechenden Initiative vor Ort ausgehen kann.
Der Mossad ist also im Iran aktiv. Der Sohn des Schahs lebt in den Vereinigten Staaten. Da besteht natürlich auch die Gefahr, dass die aktuelle Regierung in Iran sagt, das ist eigentlich bloß eine Farbrevolution. Das sind inszenierte Proteste, die aus Israel und Washington kommen.
Ja, das ist natürlich die übliche Ausrede. Die Menschen im Iran haben kein Wasser, sie haben keinen Strom, sie haben keine Energie, sie haben kein Geld mehr. Sie haben zwar Geld in Papierform, das ist aber null wert. Es gibt keinen Gegenwert mehr. Leute können in keine Geschäfte mehr gehen und dort einkaufen. Es besteht Tauschhandel. Also es gibt genug Gründe, um diese Proteste durchzuführen. Und das sind Grassroots-Proteste. Das ist eine tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerung nach jahrzehntelangen Leiden, die sich irgendwann auch wieder entladen haben. Dass die Israelis da irgendwie ihre Finger im Spiel hätten oder die Amerikaner, das wage ich zu bezweifeln.
Ich möchte Sie noch fragen zu 2 militärischen Situationen der Vergangenheit, wo man auch dachte, das System ist eigentlich noch fest im Sattel und es ist zum Teil auch militärisch gut ausgerüstet. Das eine ist Irak, was innerhalb von wenigen Tagen gefallen ist, und das andere ist Syrien, wo es auch ganz schnell ging und dann die Regierung außer Landes geflohen ist. Ist es denkbar, dass der Iran auch überschätzt wird und sobald es tatsächlich ernst wird, der Regime-Change schneller geht, als wir denken?
Das ist durchaus möglich. Bitte vergessen Sie nicht, dass Israel die gesamte Luftabwehr der Iraner in den 12 Tagen im Juni komplett zerstört hat. Und daran hat sich nicht sehr viel geändert. Die Iraner haben versucht, über russisches Militärgerät Flugabwehrstationen zu stationieren. Aber in dem Umfang, wie es erforderlich ist, um die Überlegenheit der israelischen Luftwaffe über dem iranischen Luftraum irgendwie angreifen zu können, reicht es nicht. Und das ist eine grundlegend andere Situation als im Juni 2025. Viele Raketenabschussbatterien für ballistische Raketen wurden zerstört. Der Iran hat versucht, das wieder einigermaßen herzustellen. Ob es ihm in dem vollen Umfang gelungen ist, das wird sich auch zeigen.
Abschließend noch zu einem ganz anderen Schauplatz. Ende Dezember hat Israel Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somaliland ist völkerrechtlich Teil von Somalia. Israel ist das erste Land der Vereinten Nationen, das diesen Schritt gemacht hat. Warum?
Ja, erstmal muss man sehen, Somaliland ist nicht Disneyland. Somaliland hat staatliche Strukturen bereits seit über 3 Jahrzehnten. Somaliland hat kontrollierte Grenzen, hat ein Staatsvolk, hat eine Staatsautorität, ein weitestgehend, nicht ganz, aber teilweise mit westlichen Anforderungen vergleichbares demokratisches politisches System. Also es erfüllt an für sich viel mehr die Voraussetzungen eines Staates, wie zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde, die gerade mal die 4 großen Städte im Westjordanland kontrolliert und trotzdem als Staat anerkannt wurde. Das ist nicht Völkerrecht, das ist Politik. Der Grund, dass Somaliland nicht anerkannt ist als Staat, das sind einfach politische Hintergründe. Genauso wie Palästina anerkannt wurde, obwohl es kein Staat ist, aber nur aus politischen Gründen dennoch anerkannt wurde. Somaliland ist für die gesamte westliche Welt von strategischer Bedeutung, weil der Golf von Aden eben eine Durchfahrtstrasse für die Handelsschifffahrt ist. Von dort aus gegenüber vom Jemen beschießen die Houthis eben auch westliche Handelsschiffe und beschießen von dort aus auch Israel. Also es ist nicht nur im Interesse von Israel, dort militärisch irgendwann auch mal präsent sein zu dürfen, sondern eigentlich für die gesamte westliche Welt.
In Mogadischu gab es deswegen Straßenproteste. Der UN-Sicherheitsrat kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Hat Israel da eine einsame Entscheidung getroffen, ohne Rücksicht auf die Weltgemeinschaft?
In erster Linie hat Israel das gemacht, was für Israel strategisch eben wichtig ist. Und das ist eine Positionierung im Golf von Aden. Denn von Jemen aus wird Israel momentan eben regelmäßig angegriffen. Israel hat auch Somaliland viel zu bieten in Sachen Landwirtschaft, Tröpfchenbewässerung, Infrastruktur, Gesundheitswesen. Also es ist eine gegenseitige Befruchtung und Israel betrachtet das als die Erweiterung der Abraham-Accords aus dem Jahr 2020, bei dem ja auch Sudan, Oman, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko beigetreten sind. Warum also auch nicht Somaliland? Es gibt eigentlich keine erkennbaren Gründe, warum das kritisiert werden sollte.
Heute um 10 Uhr kommen Vertreter der USA und des Irans im Oman zusammen. Im Vorfeld schickte Donald Trump Warnungen an Ayatollah Khamenei. Ich würde sagen, er sollte sehr besorgt sein, so Donald Trump. Wir bedanken uns bei Nathan Gelbert.
Ich bedanke mich. Alles Gute.
Hamburg, Berlin, Leipzig, Freiburg, Kiel und Nürnberg. In vielen deutschen Städten gab es am Mittwochabend spontane Demonstrationen und Proteste. Dabei wurde Freiheit für Maya T. gefordert. Maya T. ist nach Erkenntnissen des deutschen Generalbundesanwalts unter dem bürgerlichen Namen Simeon T. in die linksextreme Szene eingetaucht. Im Februar 2023 habe er sich dann mit internationalen Linksextremen in Budapest getroffen, um Jagd auf ihren politischen Gegner zu machen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Die Überfälle wirken koordiniert mit klaren Rollenverteilungen. Zu diesem Urteil kam am Mittwoch dann ein Gericht in Budapest und verurteilte Simeon T. zu 8 Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In der deutschen Heimat fordern nicht nur Gleichgesinnte seine Freilassung, auch in den Medien ist viel Kritik zu lesen. Wie Prozess und Urteil in Ungarn diskutiert werden, besprechen wir nun mit Jan Meinker. Er ist Chefredakteur und Herausgeber der in Ungarn erscheinenden deutschsprachigen Tageszeitung Budapester Zeitung und er war am Mittwoch bei der Urteilsverkündung vor Ort. Herr Meinke, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Danke für Ihr Interesse und ja, ich gebe gerne meine Eindrücke, die ich da gewonnen habe, weiter.
Herr Meinke, beschreiben Sie uns mal bitte zunächst mal die Situation tatsächlich vor Ort im Gerichtssaal. Da waren ja auch Unterstützer dabei, auch die Eltern des Angeklagten waren dabei.
Ja, und auch ein deutscher Politiker von der Linken, der Schirde, waren. Der größte Saal dort in dem Gerichtsgebäude im hauptstädtischen Gericht ist so aufgebaut, dass 2/3 ist für die Richter, Staatsanwälte, für die ganzen Juristen vorbehalten. Und dann gibt es im hinteren Teil, im hinteren Drittel, gibt es da so Besucher rein und die sind aufgespalten in 2 Teile, links und rechts vom Gericht aus gesehen. Und in dem einen Teil war Presse plus ein paar ungarische Patrioten oder Freunde von den richtigen Opfern. Und auf der anderen Seite, komplett auch gefüllt, waren die Antifa-Sympathisanten, ungefähr so 30 Leute. Und die dann ab und zu mal, als der Meier da reingekommen ist, haben sie applaudiert. Und nach seinem weinerlichen Statement haben die auch applaudiert. Also die haben reagiert auf das, was da im Saal war. Also das ist so das Setting. Und zum Ablauf des gestrigen Tages, es ging los mit der Verlesung des Gesundheitszustandes, des Geisteszustandes. Dann hat eine Stunde lang die Verteidigung das Wort gehabt und hat alle möglichen mildernden Umstände gefunden, die gegen die Verurteilung sprachen. Dann nach einer kurzen Pause gab es dann die Urteilsverlesung. Und da wurden halt diese 3 Personen, also 2 in Abwesenheit und halt der Meier in Anwesenheit, verurteilt. Meier zu diesen besagten 8 Jahren ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftbeendigung.
Der ungarische Schuldspruch klingt im Vergleich zu deutschen Schuldsprüchen recht hart. Also die Linksextremistin Dina E. wurde zu 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Hanna in München wurde ebenfalls zu 5 Jahren verurteilt. Hier sind es also 8 Jahre. Konnte nachgewiesen werden, dass Simeon T. selber verantwortlich ist für Taten und auch selber schwere Verletzungen verursacht hat?
Ja, das ist ja die Basis dieses Urteilsspruches. Es konnte nicht nachgewiesen werden, die Totschlagsabsicht. Hätte man das auch noch nachweisen können, Totschlagsabsicht in Verbindung mit bandenmäßigen Auftreten, dann wäre man an die 24 Jahre, die möglich gewesen wären, rangekommen, auch die ja in der deutschen Presse immer wieder genannt worden sind. Aber das, was real da war, was auch mit Videos und mit allen möglichen Indizien und anderen Beweismitteln beweisbar war, das reichte genau für 8 Jahre.
Seit Monaten bekommen ja sowohl Simeon T. als auch sein Vater viel Raum in deutschen Medien. Der Vater spricht von einem politischen Schauprozess. Und die Fronten sind ja klar. Auf der einen Seite ein Antifaschist und auf der anderen Seite eine rechtsgerichtete ungarische Regierung, die Nazis mit Hitlergrüßen durch Budapest marschieren lässt. So wird das in etwa dargestellt. Können Sie das bestätigen? Würden Sie sagen, das war ein politischer Prozess?
Nein, überhaupt nicht. Das war ein ganz nüchterner, langweiliger Prozess, wo einfach nach den Buchstaben der vorhandenen Strafgesetze geurteilt wurde, vorgegangen wurde und wo ganz normal eine Beweisaufnahme war, Zeugen wurden da vernommen und der Richter extrem sachlich immer wieder hat das alles dann runtergespult, was ist die Reihenfolge und wer das Wort hat und sowas. Und ist nie irgendwie aus der Rolle gefallen, dass er da irgendwie jetzt da ein ideologischer, moralisch motiviertes Plädoyer gehalten hätte gegen diesen Meier. Überhaupt nicht. Es war extrem sachlich, das Ganze. Und es war auch kein vorformuliertes Urteil oder dass da irgendwie das schon feststand, dieses Urteil. Deswegen hat das ja auch so lange gedauert. Das waren ja insgesamt so 17 Verhandlungstage. Das war eine richtige Urteilsfindung oder ein Weg, um da in Richtung Urteil zu kommen. Und der Meier hat ja selber dann noch gesagt in seinem Plädoyer, ja, ich weiß, das ist ein politischer Prozess und der Ministerpräsident hier Orban, der möchte mich hier zu 24 Jahren bestrafen und alles hier abgekartet und so. Nur blöd, dass kurz danach kam es dann zu der Urteilsverlesung, da waren es halt nicht 24, sondern 8 Jahre. Also vom politischen Prozess oder sowas habe ich nichts gesehen.
Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die Auslieferung von Simeon T. für rechtswidrig erklärt. Und es bezog sich dabei auf die Grundrechtscharta der EU, konkret auf Artikel 4, der das Verbot von Folter und erniedrigender Strafe vorsieht. Das Verfassungsgericht verweist auf strukturelle Mängel in ungarischen Gefängnissen und Gewalt durch Mithäftlinge oder Justizpersonal. Ist Ihnen das bekannt? Wie würden Sie die Zustände in ungarischen Gefängnissen beschreiben?
Wahrscheinlich sind die im Durchschnitt nicht so gut wie jetzt in einem guten, sehr guten deutschen Gefängnis. Aber das, was hier vorgefunden wird und was da ist und auch normalen Menschenrechtsstandards entspricht, da wurde schon was dran gemacht. Also es sind keine lateinamerikanischen Verhältnisse oder sowas, aber es sind doch wahrscheinlich nicht so eine Verhältnisse, wie die Linksextremisten in Deutschland vorfinden würden.
Zellenbelegung ist ja ein gutes Stichwort. Also T sieht sich ja dann bestätigt durch die Haftbedingungen, spricht von Isolationshaft, also alleine die ganze Zeit, hygienische Mängel, entwürdigende Untersuchung. Was können Sie dazu sagen?
Ja, es ist eine interessante Isolationshaft, wo man da permanent welche Politiker empfängt und Interviews gibt und sowas. Also dann kenne ich die Definition von Isolationshaft wahrscheinlich nicht richtig. Und was ich vorher noch ausführen wollte, er hat die gleichen Bedingungen wie andere, die auch in Untersuchungshaft stehen, andere verdächtigte Mörder, Totschläger. Nicht besser, nicht schlechter. Und wenn sich einer hier in Ungarn auf einen Totschlag einlässt, dann hätte er sich halt vorher informieren müssen, was hier für Haftbedingungen herrschen und sollte jetzt nicht nachträglich sich da drüber mokieren, dass er hier in ungarischen Gefängnissen einsitzt, wo mal irgendwie eine Wanze rumläuft oder was auch immer, wo das Essen nicht so gut schmeckt oder sowas. Oder wo halt die Prozessunterlagen nicht prompt übersetzt werden und so. Und wenn ich im Ausland Straftaten begehe, wo ich Gast bin, dann sollte ich erstmal ganz, ganz ruhig sein oder halt von vornherein keine Straftaten im Ausland begehen, wenn ich da so pingelig bin.
Sollte das Urteil jetzt rechtskräftig werden, dann ist es denkbar, dass er nach Deutschland verlegt wird. Bei der Tagesschau hieß es sogar, die Absprachen sind letzten Endes schon getroffen.
Ist schon sicher, ja genau. Das war Teil dieses Auslieferungsdeals, ne, dass dann der die Haft in Deutschland absitzt. Ne. Also das ist keine Überraschung, wenn das passiert. Warum auch nicht? Also wir haben jetzt schon kräftig investiert hier in diesen ganzen Prozess. Gut, ein Teil, ungefähr 80.000 Euro, müssen die Verurteilten dann an Prozesskosten zahlen. Also vielleicht ist es sogar kostendeckend, das Ganze. Aber hier dieser Strafvollzug ist garantiert nicht kostendeckend. Und warum soll jetzt auf Kosten der ungarischen Steuerzahler, also auch von mir, dieser Typ da noch weiter hier durchgefüttert werden und weitere Kosten verursachen? Wir, der ungarische Rechtsstaat, hat Genugtuung bekommen, hat getan, was möglich ist, hat ein Beispiel gegeben. Und ein abschreckendes Beispiel, denn uns geht es um unsere Bürger, also ich sage uns, also hier in Ungarn, dass möglichst sowas nie wieder vorkommt, dass hier Leute aus Westeuropa, Politterroristen runterkommen und dann mal ungarische Bürger, die sie halt politisch nicht mögen, zusammenschlagen. Sowas sollte nie wieder passieren und jetzt diese 8 Jahre ist eine gute Garantie, dass sowas halt nie wieder passieren wird. Die sind jetzt richtig auf eine harte Granitfront des ungarischen Rechtsstaates getroffen. Und die werden sich das zweimal überlegen, ob sie hier nochmal anrücken und nochmal sowas hier veranstalten.
Nun, bei der Italienerin Ilaria Salis ist das ja anders gelaufen. Die soll bei diesen Überfällen ebenfalls dabei gewesen sein. Sie wurde dann am Tag danach in Budapest festgenommen. Nach Monaten in Untersuchungshaft kam sie in Hausarrest. Dann wurde sie in Italien Kandidatin zur EU-Wahl, erklärtermaßen auch um Immunität für sie zu erreichen. Sie wurde tatsächlich gewählt und wurde deswegen freigelassen. Wie wird das denn in Ungarn diskutiert?
Ja, ist unakzeptabel. Ministerpräsident Orban hat da auch schon das mehrfach angesprochen, wie das denn sein kann, dass hier die EU, die immer hier sich wegen irgendwelcher Rechtsstaatsmängel in Ungarn mokieren, dass die eine vermutliche kriminelle Verbrecherin Immunität gibt über das EU-Parlament und so weiter, dass da halt die ungarische Justiz nicht ihre Arbeit walten kann hier in Ungarn. Also es ist ein Skandal, dass also ein Mensch, dessen weiße Weste nicht erwiesen ist, sagen wir es mal so, da ein politisches Amt haben kann im Rahmen der EU und durch die EU geschützt wird. Es gab einen Antrag von Ungarn, das aufzuheben, wurde abgeschmettert. Also so viel auch zum Europäischen Parlament.
Die Aufhebung der Immunität wurde tatsächlich zweimal besprochen auf der Ebene des EU-Parlaments und einmal auch im Plenum abgestimmt und genau um eine Stimme verfehlt. 17 Abgeordnete hatten sich enthalten. Also es war tatsächlich ganz, ganz knapp, ob die Immunität aufgehoben wird. Ist es richtig, dass Giorgia Meloni sich dafür eingesetzt hat, dass Salis aus dem Gefängnis kommt?
Ja, weil da war ganz schöner Druck und habe ich auch gehört, ja, kann ich bestätigen.
Ilaria Salis, Die Linke im EU-Parlament und die deutsche Partei Die Linke haben jetzt ihre Solidarität mit Simeon T. erklärt. Sie schreiben, Antifaschismus ist kein Terrorismus, es ist eine demokratische Pflicht. Legitimiert man damit Gewalt?
Ja, ich kenne dieses Meme, was sie jetzt gepostet haben hier, 8 years in prison for being Antifa. Müsste man sofort mit einem Rotstift da reingehen und sagen, 8 years in Hungarian prison for beating up people almost to death. Deswegen sitzen die ja nicht, weil die friedlich gegen vermeintliche Faschisten demonstriert hätten. Das hätten sie ja machen können, da wäre nichts passiert. Dann wären sie wieder abgereist und fertig. Aber die haben auch vermeintliche sogenannte Faschisten, was die für Faschisten gehalten haben, also Leute, die jetzt irgendwie Camouflage-Kleidung anhatten, das ist eine Funktionskleidung, viele sieht man hier auch auf dem Bau oder sowas in Ungarn, haben die rausgepickt und zusammengeschlagen. Deswegen hat der Simeon diese Strafe bekommen, aber nicht für seine politischen Ansichten. Es war kein politischer Prozess.
Politiker wie Katrin Göring-Eckardt oder auch Martin Schirdewan haben sich für Simeon T. eingesetzt und vordergründig auf jeden Fall mit der Argumentation, dass die Auslieferung nicht fair gewesen sei und dass er als non-binäre Person eben in Ungarn besondere Nachteile und er als Linker in Ungarn besondere Nachteile erleiden wird. Haben Sie von diesen Politikern auch wahrgenommen, dass sie die Tat an sich falsch finden?
Überhaupt nicht. Das ist, was ich auch nicht begreife. Also erstmal mit diesen ganzen Non-Binäre werden hier diskriminiert oder in Ungarn gibt es keine Rechtsstaatlichkeit. Das wird da früh und mittags und abends da runtergebetet, ohne da ein Indiz dafür zu liefern. Das ist halt so. Orban ist halt irgendwie ganz böse und den darf man alles anhängen. Diese deutschen Grünen und Linkspolitiker schaffen das irgendwie komplett auszublenden und kriegen da sich hin in ihren Kopf, dass dieser Maya T., der sich jetzt da so als Unschuld vom Lande inszeniert, dass der und seine Bande verantwortlich waren für diese blutigen, genähten Schnittwunden und so weiter, Platzwunden, übersäten Schädel. Also die verdrängen das komplett. Also ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung haben, was Maya und Co. hier unten gemacht haben, dass die irgendwie nur friedlich demonstriert hätten oder sowas. Aber die blenden das komplett aus, dass hier geprügelt wurde. Und wenn die es nicht ausblenden, dann ist noch schlimmer, weil dann solidarisieren sie sich mit solchen Leuten, die solche Gewalttaten verüben und sagen, ja, es ist politische Selbstjustiz, weiter so. Also entweder verdrängt oder entweder gut geheißen. Beides ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
Ist schon klar, wie es jetzt weitergeht. Erfolgt jetzt die Auslieferung oder geht es in die nächste Runde vor Gericht?
Naja, also was ich so gehört habe, also gleich gestern, da hat dann sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung sind in die Revision gegangen. Von der Staatsanwaltschaft verstehe ich das noch ein bisschen, weil da wurde wirklich über ein höheres Strafmaß nachgedacht. Aber jetzt von der Verteidigung, also statt da jetzt zufrieden zu sein, dass nur 8 Jahre geworden sind und ruhig zu sein, wäre eigentlich opportuner gewesen. Denn solange jetzt das dann wieder in die nächste Instanz geht und jetzt nach dem 17., 18., 19. und sowas Verhandlungstag jetzt geben wird, sitzt dieser Mensch in dieser absolut unmenschlichen, in Anführungszeichen, ungarischen Untersuchungshaft weiter. Also wenn das wirklich so untragbar wäre, würde ich auch alles daran setzen, dass ich da möglichst schnell nach Deutschland überstellt werde. Aber keine Ahnung, was da für ein Kalkül dahinter steht.
Das Urteil gegen Simeon Ravi T. ist am Mittwoch in Budapest verkündet worden. 8 Jahre Haft wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und lebensgefährlicher Körperverletzung. Wir bedanken uns bei Jan Meinka, Herausgeber der deutschsprachigen Tageszeitung Budapester Zeitung.
Ja, gern geschehen. Danke für Ihr Interesse und gerne jederzeit wieder.
Elektroautos sind besser als Verbrenner. Warum müssen sie dann mit tausenden Euro subventioniert werden? Wärmepumpen sind besser als Gasthermen. Warum gibt es dann Förderung von über 10.000 Euro für sie? Wind und Sonne stellen keine Rechnung und sorgen für billigen Strom. Warum werden diese Energieträger dann seit Jahren mit hunderten Milliarden Euro subventioniert? Antworten auf diese Fragen haben wir jetzt nicht, aber Oliver Stock denkt zumindest in einer dieser Fragen ein bisschen weiter, in unserem Kommentar des Tages.
Manchmal verstecken sich politische Wahrheiten an Orten, an denen sie niemand vermutet. Nicht auf Parteitagen, nicht in Talkshows, sondern in nüchternen Pflichtmitteilungen für Investoren. Dort, wo niemand Beifall klatscht, sondern nur nachrechnet. So eine Mitteilung hat der Energieversorger INBW kürzlich verschickt. Der Konzern aus dem wahlkämpfenden Bundesland Baden-Württemberg ist nicht irgendeiner, sondern einer der größten in Europa. Mit rund 30.000 Mitarbeitern und mehr als 5 Millionen Kunden. Er hält in seiner Mitteilung eine unangenehme Nachricht parat. INBW hat 2 große Offshore-Windprojekte in Großbritannien aufgegeben. Mona und Morgan heißen die beiden Windkraftfelder im Meer vor der britischen Küste. Der Preis dieses Rückzugs? Eine Abschreibung von 1,2 Milliarden Euro im Jahresabschluss 2025. nicht zahlungswirksam, schreibt ENBW beruhigend dazu. Das klingt, als hätte man nur einen schlechten Traum gehabt. Tatsächlich ist es eher so, als würde ein Möbelpacker eine ganze Milliarde aus der Bilanz tragen und noch höflich winken. Das Geld ist futsch. Und mit ihm ein zentrales Versprechen der Energiewende, nämlich, dass sich Offshore-Windkraft inzwischen selbst trägt. Das ist politisch brisant, denn in Baden-Württemberg ist Wahlkampf. Die Grünen stellen seit Jahren den Ministerpräsidenten. Der scheidende Amtsinhaber heißt Winfried Kretschmann, sein möglicher Nachfolger Cem Özdemir. Er ist ein prominenter Fürsprecher der Energiewende. Und mitten in dieses Wahljahr, in diesen Wahlmonat, platzt nun 1 Milliarde Euro Realität. Besonders unangenehm wird die Sache, weil der grüne Finanzminister Daniel Bayers im Aufsichtsrat der ENBW sitzt. Aufsicht heißt Kontrolle, Verantwortung, Mitdenken. Wer dort Platz nimmt, kann sich später nicht hinter der Kulisse verstecken, wenn es teuer wird. Die Grünen haben also nicht nur ein wirtschaftliches, sondern ein politisches Problem. Was ist passiert? Mona und Morgan sollten große Offshore-Windparks in der irischen See werden. 3 Gigawatt Leistung, wenn der Wind weht, wäre das Strom für mehr als 2 Millionen Haushalte. Genehmigungen lagen vor. Partner waren an Bord, doch gebaut wurde nichts. Kein Fundament, kein Rotor, kein Kabel. Der Stecker wurde gezogen, bevor der erste Spaten in den Meeresgrund gestochen war. Der Grund klingt technisch, ist aber entscheidend. In Großbritannien gibt es sogenannte Contracts for Difference. Das sind staatliche Verträge, die garantieren, dass der erzeugte Strom zu festen Preisen abgenommen wird. Fällt der Marktpreis, springt der Staat ein. ENBW musste sich in einer Auktion um so einen Vertrag bemühen. Bleibt der Zuschlag jedoch aus, fehlt die wirtschaftliche Grundlage für das Projekt. Genau das ist passiert. Mona und Morgan bekamen keinen Zuschlag. Und ohne Subventionen wollte niemand mehr mitspielen. Damit wird sichtbar, was bisher niemand klar sagt. Offshore-Windkraft funktioniert nicht ohne staatliche Absicherung. Nicht vor der englischen Küste und auch nicht vor der deutschen. Kein einziger großer Offshore-Windpark wurde bisher ohne massive Förderung gebaut. Das Geschäftsmodell gleicht einem Flugzeug ohne Flügel. Sieht cool aus, fliegt aber nicht. Für ENBW bedeutet das einen massiven Einschnitt. Für Baden-Württemberg ebenfalls. Denn die Eigentümer des Energiekonzerns sind keine anonymen Fonds, sondern Kommunen, Sparkassen, Landesbanken, Versicherungen, sogar kirchliche Einrichtungen. Wenn die Bilanz schwächer wird, sinken Ausschüttungen und Steuern. Damit fehlt Geld an anderer Stelle. Dann wackelt nicht die Rendite eines Hedgefonds, sondern der Haushalt einer Kommune, in dem das Geld für Schulen, Straßen oder Kindergärten steckt. Das Finanzministerium spricht jetzt, wo der Konzern sich einen schlanken Fuß gemacht hat, von einer verantwortungsvollen Entscheidung zur Begrenzung weiterer Risiken. Die Frage ist nur, wenn der Ausstieg verantwortungsvoll war, warum galt der Einstieg jahrelang als alternativlos? Hat der grüne Finanzminister die Risiken nicht gesehen oder nicht sehen wollen? Mitten im Landtagswahlkampf wird der Fall ENBW damit zum Symbol. Die Energiewende wurde als moralisches Projekt verkauft, Kritik als kleingeistig abgetan. Doch auch gute Absichten heben die Gesetze der Wirtschaft und Physik nicht auf. Die fehlende Milliarde in der ENBW-Bilanz ist kein Ausrutscher. Sie ist eine Erinnerung daran, dass man Technik nicht wählen kann wie eine Partei und dass Subventionen kein Nebengeräusch sind, sondern offenbar das Fundament. Ohne sie steckt die Windkraft dauerhaft in der Flaute.
Das war der Kommentar des Tages von Oliver Stock. Deutschland ist führend in der Forschung. Deutschland hat genügend Fachkräfte. Deutschland hat den besten Reaktor und die Strompreise werden deutlich sinken. Das waren einige der Dinge, die am Dienstag bei Kontrafunk aktuell zu hören waren. Der Astrophysiker Peter Heller hat uns erklärt, warum er bei der Kernfusion ausgesprochen optimistisch ist. Aber kann es wirklich sein, dass ein Plan von Friedrich Merz funktioniert? Dass Windräder bald überflüssig werden, weil Energie in Massen vorhanden ist. Über die Kernfusion sprechen wir jetzt mit Manfred Haferburg, Kerntechniker und weltweiter Berater von Kernkraftunternehmen. Herr Haferburg, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Also ganz ohne Theorie geht's auch heute nicht. Beschreiben Sie uns bitte, wie Kernfusion funktioniert.
Wie funktioniert Kernfusion? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Also die Kernspaltung, da werden schwere Kerne geteilt und dabei wird Energie frei. Das sind die herkömmlichen Kernkraftwerke. Und bei der Kernfusion, die zukünftigen Kernkraftwerke, da werden leichte Kerne verschmolzen und dabei wird auch viel Energie frei. Und das ist die Kernfusion. Die Kernspaltung, die haben wir schon seit 50 Jahren. Die Kernfusion kriegen wir in vielleicht 50 Jahren.
Wann kam denn die Idee zum ersten Mal auf, Kernfusion zu betreiben? Und wann begann die Forschung daran?
Also ich glaube, diese Idee kam gleichzeitig mit der Kernspaltung auf. Die Kernfusion ist ja der Prozess, der in der Sonne stattfindet. Und es ist nur sehr viel schwieriger nachzubauen auf der Erde. Die Kernspaltung ist sehr viel einfacher, deswegen haben wir sie als Energiequelle. Und ja, das ist also eine sehr alte Idee.
Und wann ging es dann los mit einer Art von industrieller Forschung?
Die industrielle Forschung ging, würde ich sagen, so vor 50 Jahren los. Und seither heißt es ja, in 20 Jahren etwa wird es einen kommerziellen Fusionsreaktor geben. Ich bezeichne das spaßhaft als die Haferburgsche Fusionskonstante. Die Industriereife der Kernfusion findet genau in 20 Jahren statt, unabhängig vom Zeitpunkt der Betrachtung.
Ja, das ist jetzt ja Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Friedrich Merz, denn der hat ja auch gesagt, in 20 bis 25 Jahren wird es dann soweit sein, dass man die Kernfusion in Deutschland tatsächlich auch ans Netz bringt, dass Strom also eingespeist wird. Und Peter Heller hat bei uns am Dienstag gesagt, die Physik ist klar, wir müssen es nur machen. Ja, wann geht's denn endlich los?
Ja, das ist nicht so einfach. Die Physik mag klar sein, aber zwischen Physik und industriereifer Technologie gibt es natürlich einen Riesenunterschied. Der Herr Heller ist ein hochkompetenter Physiker, vor dem ich höchsten Respekt habe. Und das Einzige, womit ich mit ihm nicht übereinstimme, ist ein Zeithorizont. Also der Zeithorizont in wenigen Jahren entspricht nicht dem Stand der internationalen Roadmaps.
Internationale Roadmaps? Das heißt, es gibt eine Behörde, die sagt, wir können das vorher nicht schaffen. Was ist das?
Nein, nein, es gibt internationale Projekte, die alle zusammenarbeiten, weltweit. Und es sind auch immer jeweils mehrere Länder, die da tätig sind. Es gibt sozusagen die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Japan, Korea, China, die arbeiten alle an der Kernfusion. Und die erwarteten Demo-Starts sind in Europa in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts, in den USA ebenfalls 40er bis 50er Jahre. Und auch in Japan, Korea und China ist es ähnlich. Zum Beispiel das europäische Projekt ITER, da sind beteiligt EU, USA, China, Japan, Indien, Südkorea und Russland. Das sind also sehr internationale Projekte. Da hat der Kollege Heller vollkommen recht, wenn er das kolportiert.
Wie sehen denn die Projekte aus, die bereits im Bau sind oder in der Bauvorbereitung? Die sollen ja in den kommenden 5 Jahren tatsächlich irgendetwas tun. Was werden die denn tun?
Ja, das sind Projekte eigentlich, die physikalisch unterwegs sind. Es gibt keinen kommerziellen Fusionsreaktor und den wird es auch wahrscheinlich nach meinem Dafürhalten in wenigen Jahren noch nicht geben. Das ist extrem unwahrscheinlich, weil es alles um Forschung geht. Die Behauptung, dass die Fusion komme in wenigen Jahren, ist ein Missverständnis über wissenschaftliche Durchbrüche. Wenn zum Beispiel Labore wie das Lawrence Livermore Labor, diese Leute, die da mit Lasern auf diese Brennstoffkügelchen schießen, einen Energiegewinn im Brennstoff melden, klingt das spektakulär, aber es bedeutet nicht, dass das Gesamtsystem Energie liefert oder ein Kraftwerk möglich wird. Und dann gibt es überoptimistische Start-ups, die natürlich private Firmen sind und die aggressive Zeitpläne haben, um Investoren zu überzeugen. Und da geht es aber um Geld und natürlich spielt auch die mediale Vereinfachung eine Rolle. Schlagzeilen wie Durchbruch verkaufen sich besser als trockene Forschungsberichte.
Friedrich Merz hat einen Führungsanspruch angemeldet, also der erste kommerzielle Reaktor, der soll in Deutschland stehen. Wie stark sehen Sie Deutschland in diesem Wettrennen?
Friedrich Merz, der meldet ja viele Führungsansprüche an und die sind alle ungefähr gleichwertig aus meiner Sicht zu bewerten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland in diesem Spiel einen Führungsanspruch einnimmt. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Der erste Fusionsreaktor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Deutschland gebaut.
Herr Haferburg, wir sprechen ja nicht zum ersten Mal miteinander und immer wieder weisen Sie auch darauf hin, dass das Know-how aus Deutschland abgeflossen ist. Also wenn es um Kerntechnik geht, dann war Deutschland mal was, zum Beispiel auch mit Siemens, Aber dadurch, dass hier klargemacht wurde, dass die Kernenergie keine Zukunft haben wird und der Ausstieg fest geplant ist, sind auch diese ganzen Talente gegangen. Peter Heller hat das aber am Dienstag ganz anders gesehen. Im Bereich der Kernfusion sagte er, da sei durch die Forschungsreaktoren so viel Fachkenntnis in Deutschland. Dazu kommen noch 4 Startup-Unternehmen, die ebenfalls sehr viele Fachkräfte hier gebunden haben. Können Sie das bestätigen?
Also es mag in der Forschung sehr viele Fachkräfte geben, das zweifle ich nicht an. Aber das hat ja mit der Technologie herzlich wenig zu tun, weil der Peter Heller hat ja auch recht, wenn er sagt, dass ganz viele Probleme noch zu lösen sind. Und wir dürfen Forschung mit Industrie nicht verwechseln.
Die deutsche Bundesregierung will in dieser Legislatur über 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 2 Milliarden Euro, macht das Geld jetzt einen entscheidenden Unterschied?
Ja, ich spreche nicht dagegen, dass man diese 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Das soll ja für die nächsten 3 Jahre oder so sein. Das ist sicher für die Technologie ausreichend oder ein gutes Mittel. Es ist nur schade, dass ein Großteil der Subventionen in Technologien von vorgestern aus dem Mittelalter fließen und zum Beispiel die zukunftsträchtigsten Technologien, das sind die neuen Reaktoren der Generation 3 und 4, überhaupt keine Mittel haben und deswegen aus dem Lande emigrieren.
Wenn die Kernfusion jetzt so viel Potenzial hat, warum forschen da so unterschiedliche Länder gemeinsam dran? Und ganz ehrlich, warum fließt da so vergleichsweise wenig Geld? Wenn wir über 2 Milliarden sprechen, das sind heutzutage gar keine Dimensionen mehr.
Die Technologie, die da angestrebt wird, ist natürlich hochkomplex. Und es gibt natürlich nicht genügend Ingenieure, die sozusagen Standardteile erzeugen könnten, die für einen Fusionsreaktor gebraucht werden. Das sind alles Spezialanfertigungen. Und ich war vor 20 Jahren das letzte Mal in Kadarash, wo der ITER steht. Und da habe ich die Ingenieure, die dort arbeiten, bewundert. Die arbeiten für die nächste Generation der Ingenieure, die jetzt am Ruder sind, haben die vor 20 Jahren gearbeitet. Und die sind immer noch nicht weiter. Also es ist hochkompliziert und ein einzelnes Land wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr stark überfordert.
Sehen Sie die Verantwortung tatsächlich bei Ländern, bei Politikern oder sollte das nicht eigentlich die Privatwirtschaft übernehmen?
Nach meiner Erfahrung hatten Politiker noch nie irgendwelche Verantwortung oder irgendwelche Neuerungen groß vorangebracht in der Wissenschaft und in der Technologie. Das ist schon eine privatwirtschaftliche Sache. Allerdings, bei Grundlagenforschung, und darum handelt es sich, muss ein Staat, der strategisch in der Technologie denkt, Unterstützung leisten. Das macht Sinn.
Die Google-Tochter Alphabet hat jetzt gerade verkündet, was man da eigentlich in KI investieren wird. Und zwar im laufenden Jahr 175 Milliarden bis 185 Milliarden Dollar. Wenn Kernfusion alle Zukunftsprobleme lösen wird, warum denkt sich dann ein Unternehmen wie Alphabet oder Tesla oder Microsoft nicht, das mache ich jetzt? Und da sind doch 2 Milliarden lachhaft, da sind auch 10 Milliarden lachhaft oder 20 Milliarden lachhaft.
Also da kann ich ja nur raten. Ich denke, weil es noch so weit weg ist, die investieren in Projekte, die sichtbar Profit versprechen. Und ein Projekt wie ein Fusionsreaktor ist derzeit reinste Forschung und das dauerte halt noch ein paar Jahre.
Naja, Google hat ja auch schon seit vielen Jahren investiert in selbstfahrende Autos und Tesla investiert viel in einen Roboter, der irgendwann mal alles können soll. Also ich verstehe, was Sie uns sagen wollen. Hier geht es jetzt nicht um einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, sondern Sie bleiben einfach dabei. 20 Jahre wäre schon optimistisch und Sie rechnen immer noch mit 50 Jahren?
Es ist ein Spaß, aber diese Konstante begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben lang und das ist schon eine ziemliche Zeit. Es gab große Durchbrüche in der Forschung, aber die Durchbrüche sind alle auf dem Gebiet der Theorie. Die zeigen, dass die Fusion prinzipiell kontrollierbar ist. Sie könnte langfristig eine Alternative sein, aber kurzfristig wird es eben noch dauern.
Nun dauert ja auch der Bau von Kernkraftwerken seine Zeit. Wir haben jetzt 2 junge Kernkraftwerke in Europa. Das ist eins in Finnland, das hat 18 Jahre gedauert, der Bau. Und Flamanville 3 in Frankreich war nach 17 Jahren fertig. Kann man das forcieren?
Natürlich kann man das forcieren. Die gleichen Kraftwerke sind in China in 6 Jahren gebaut worden. Es ist Licht ja nicht am Kernkraftwerk, dass es so lange dauert, sondern wir können ja auch keine Oper und keinen Bahnhof mehr bauen und keinen Flughafen.
Aber was geht denn dann schief beim Bau?
Bürokratie. Die Bürokraten sind schneller dabei, Vorschriften zu entwickeln, die den Bau ändern, als die Ingenieure den Bau ändern können.
Und das führt dann dazu, dass deutsche Architekten oder Ingenieure in Dubai das höchste Gebäude der Welt in einigen Jahren bauen, wohingegen in der Zeit gar kein einzelner Flughafen in Deutschland fertig wird. Das meinen Sie?
Das ist eine ganz, ganz kurze Antwort. Das ist korrekt, was Sie sagen.
Also Sonne, Wind, Gas, Kernkraft, Kernfusion. Wie sieht denn die Energiegewinnung der kommenden Jahrzehnte am ehesten aus?
Also es wird einen Mix geben, glaube ich. Es wird weiterhin Kohle verstromt werden und Öl und Gas, Gas in großem Umfange, wahrscheinlich zu einem Drittel. Auch die erneuerbaren Energien werden eine Rolle spielen, da wo sie hinpassen. Und es wird die Kernenergie eine Rolle spielen, wahrscheinlich mit 25% ausbaubar weltweit in der Stromerzeugung. Es wird einen Energiemix geben, der Länder unterschiedlich ist. Es gibt Länder, die haben viel Wasserkraft, die brauchen halt weniger Kohle und Gas. Und es gibt Länder, die haben viel Sonne und Wind, die brauchen dann auch weniger Kohle und Gas. Aber insgesamt weltweit Energiemix optimiert auf die landesspezifischen Sachen wird stattfinden.
Wird das Gas dann wieder aus Russland kommen oder wird das Gas aus den USA gefrackt sein oder wird es in Wüsten hergestellt werden, erstmal als Wasserstoff dann nach Europa kommen?
Also wenn ich eine Reihenfolge machen soll, nach einiger Zeit, wenn dieser leidige Krieg vorbei ist, wird es wahrscheinlich wieder aus Russland kommen, weil es ja viel billiger ist, das über Leitungen zu transportieren als mit LNG-Schiffen. Dann wird es natürlich auch aus USA kommen. Vielleicht fangen wir auch selber an zu fracken. Das ist sozusagen die Gaszukunft, aber ich glaube nicht, dass wir auf alle Zeiten Russland als Feind betrachten können. Das ist einfach unlogisch.
Friedrich Merz hat die Windkraft als eine Art Übergangstechnologie bezeichnet. Werden die Windkraftanlagen, die jetzt stehen, in 20, 30 Jahren wieder abgebaut und keine neuen aufgebaut?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es wird schon bald aufhören mit dem Bau von Windenergieanlagen, weil je mehr gebaut werden, umso ineffizienter, umso teurer wird die Technologie. Also die Energiewende ist gescheitert und die Fusionsenergie wird uns nicht retten, die gescheiterte Energiewende durchzusetzen. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, bis das Geld alle ist, aber irgendwann ist das Geld alle und dann können sie nicht mehr subventionieren und dann ist die Energiewende noch töter als tot.
Herr Haferbock, Sie waren heute weniger optimistisch als der Herr Heller am Dienstag. Aber ich habe noch was mitgebracht. Vattenfall in Berlin hat eine Ankündigung rausgegeben. Der Arbeitspreis für Bestandskunden im Tarif Basis sinkt um 6,46 Cent auf rund 38 Cent. Zwar steigt die Monatsgebühr, die man zahlen muss, aber tatsächlich sieht es danach aus, als wenn Kunden dieses Konzerns zumindest günstigere Preise bekommen werden. Was meinen Sie, wie entwickeln sich die Strompreise jetzt?
Die kennen im Prinzip nur eine Richtung mit kleinen Schwankungen. Wie sagten Sie, wie war der Preis? 38 Cent? Ja, sehen Sie, ich bin hier in Paris, ich zahle 26 Cent und das ist schon teuer. Das ist schon erheblich gestiegen in 2 Jahren von 16 Cent auf 20 Cent. Der Energiepreis in Deutschland kennt nur eine Richtung, weil wir noch 1 Billion oder 2 Billionen ausgeben müssen für den Ausbau der Netze und der Speicher. Also da beißt die Maus keinen Faden, aber es geht weiter nach oben mit dem Preis.
Die Kernfusion als Pfeiler der Stromversorgung, das wünscht sich Friedrich Merz und bezeichnet die Windkraft als Übergangstechnologie. Wir sprachen darüber am Dienstag im Kontrafunk aktuell mit Peter Heller und heute mit Manfred Haferbock, Kerntechniker und Autor des Buches Atomenergie – Jetzt aber richtig. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Golme.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vorher möchte ich Sie aber noch auf unsere Sendung Der Rechtsstaat hinweisen. Da geht es unter anderem um Alexander Wallasch. Der freie Journalist ist ins Visier mehrerer Landesmedienanstalten geraten. Das bringt ihn und sein Projekt in echte Bedrängnis. Nun zieht er vor Gericht. Über die Macht der Medienanstalten und wie Wallasch sich wehrt, sprechen wir mit seinem Anwalt Dirk Schmitz. Der Rechtsstaat heute um 10, 16 und 21 Uhr.